Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Seid alle herzlich gegrüßt. Es ist gut, dass ihr die Fenster aufmacht kurz, weil wir uns auch an das halten wollen, was uns vorgegeben ist. Ich bin dankbar, Oliver, dass du das auch persönlich gesagt hast und nicht bloß eine Info rumgibst per Mail, sondern da steht einfach dann auch eine gewisse Autorität dahinter, weil ihr euch ja auch mit dieser Situation identifiziert, weil ihr da schon dort war, die Rebecca war auch dort. Deswegen hast du auch gesagt, dass manche andere, wenn sie das so sehen, auch mal dorthin gehen können. Gestern haben wir einen Rundbrief von Daniel und Andrea Manale gekriegt und dort war auch eine Praktikantin sichtbar in dem Video. Das ist immer gut, wenn wir einander unterstützen. Und so danke ich auch für die Gebete für Craiova. Ihr habt vielleicht auch dran gedacht an Dan und Titi und Sebi und an die Physiklehrerin, die dort mit Corona infiziert waren und im Krankenhaus waren. Sie sind jetzt wieder inzwischen daheim, aber Corona hat noch eine Nachwirkung. Die Geschwister dort, die ja alle auf einem Haufen wohnen, hätte ich fast gesagt, also in einem Gelände wohnen, die haben jetzt vermehrt Angst vor diesem Virus, weil er, wenn er bei Leuten auch mal so sich festgesetzt hat, dass sie beatmet werden mussten, dass sie dann auch irgendwelche Langzeitfolgen auch davontragen. Und wenn man das dann so in seiner Umgebung erlebt, dann versteht man manche Leute nicht, die sagen, denn das gibt's gar nicht oder das wäre eine leichte Grippe. Also danke auch für die Gebete und ich bitte auch um Gebet, wenn ich im Juni, so der Herr will und ich lebe, beziehungsweise wenn er nicht vorher wiederkommt, nach Rumänien reisen kann. Ihr kennt ja meine Ängste, dort in ein Krankenhaus zu kommen. Dan leidet unter einem Keim, den er aus dem Krankenhaus mitgebracht hat. Und so ist es dann immer schwierig. Ich habe auch Grüße von Willi und Marisi dabei. Denen geht's ordentlich. Marisi Schlafstörungen und Willis Rückenschmerzen haben sich verbessert. Aber sie wundern sich und sind traurig über die Situation in der Schweiz, nicht vom Coronavirus her, sondern von dem Gleichgültigkeitsvirus, das sie auch dort in ihrer Umgebung feststellen. Sie wollen ja in Kontakt kommen mit anderen Leuten und über das Evangelium reden. Und das sind sie überhaupt nicht gewohnt vom Missionsfeld her, woher sie kommen, Ecuador und Panama, dass sie jetzt hier auf verschlossene Türen dem Evangelium gegenüber begegnen. Soweit mal meine Bekanntmachung. Wir machen weiter in der Reihe einander. Diese Verse, die uns das Neue Testament vor allem sagt. Und wir waren das letzte Mal bei dienet einander. Dienet einander ist der praktische Ausdruck von dem neuen Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Liebet einander, gleich wie ich euch geliebt habe. Im Neuen Testament kommt das Liebet einander 21 Mal vor. Und weitere 57 Verse sprechen von einander. Im Alten Testament sind es 21 Verse, die da uns vom Wort Gottes her aufzeigen, wie wir miteinander umgehen sollen. Ein Beispiel im Alten Testament heißt es zum Beispiel, übervorteilt euch einander nicht. Aber wir gucken jetzt in das Neue Testament, wie sich dieses Liebe einander in der Aktion ausdrückt. Denn Liebe ist nur Liebe, wenn sie handelt. Ich kann sagen, ich liebe euch alle, aber das bleibt ja ein Wort, wenn es nicht in einer Handlung auch mündet. Oder wenn ein Ehepartner zum anderen sagt, was ja nicht verkehrt ist, ich liebe dich, dann wird dieses Ich liebe dich nur kräftig, wenn dahinter auch ein Suchen nach dem Besten des anderen auch steht. Wir haben das letzte Mal bei Dienen einander in der Praxis gestreift, solche Einanderverse wie seid gastfrei zueinander, lehrt und ermahnt einander, richtet einander nicht. Und das alles in dieser Gesinnung, ertragt einander, ordnet euch einander unter, nehmt einander an. Und den größten Dienst, den Christen tun können, ist füreinander oder miteinander beten. Wahrscheinlich ist das aber auch der vernachlässigste Dienst aneinander, die Fürbitte. Und wir wollen uns deshalb heute auch mal einige Verse ansehen. Es gibt nicht sehr viele, die zum Füreinander beten und Miteinander beten etwas aussagen, weil es wahrscheinlich für die Gemeinde am Anfang selbstverständlich war, dass man für die Nöte füreinander eingetreten ist und dass man miteinander gebetet hat. Genauso wie es Evangelisieren, da werden auch nicht viele Aufforderungen uns im Neuen Testament gesagt, weil es einfach dazugehörte zum Christsein. Und weil das Evangelium mehr ist als nur, dass wir errettet sind, sondern der ganze Ratschluss Gottes besteht auch darin, dass wir erkennen, wie Gott uns in der Gemeinde gebrauchen will, zum einander lieben, einander dienen und füreinander beten. Betet für und miteinander, drei Aspekte. Erstens betet füreinander, zweitens die Haltung und Gesinnung, die unserem Gebeten auch zugrunde liegen soll, und drittens betet miteinander. Wir steigen ein mit einem Vers aus dem 1. Timotheusbrief. Wer seine Bibel hat, kann mitlesen. 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen. Was da auffällt in diesem Vers, ist diese Priorisierung, die das Wort Gottes macht. Paulus spricht nicht oft davon, dass er ermahnt. Er benutzt öfters das Wort Ermutigung. Aber hier steht, so ermahne ich nun. Also jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, und das wird dann unterstrichen, dass man vor allen Dingen, das hat oberste Priorität. Am Anfang des Jahres habe ich euch so eine Art Jahreslosung auch mitgegeben, die hieß, vor allen Dingen behütet euer Herz, denn aus ihm kommt das Leben. Das ist eine Priorisierung, die Sprüche 4, Vers 23 macht. Und hier wird die Fürbitte auch priorisiert. Für alle Menschen. Wir können doch nicht für alle Menschen in der Gemeinde und auf der Welt beten. Oder auf, ja, in unserer Stadt. Aber das heißt nur, dass keine Bevorzugung stattfindet, für wen wir beten, sondern dass wir darauf Acht haben, dass wir all diejenigen, die Gott uns aufs Herz legt, dass wir die zuerst mal im Gebet auch tragen. Kein Unterschied machen zwischen Ungläubigen und Gläubigen. Nicht die Person ansehen. Ich muss eingestehen, dass ich mir manchmal überlege, lohnt es sich für den zu beten? Also das ist das Wesentliche aus dem, betet füreinander. Erst vor einiger Zeit wurde mir neu wieder eine Erkenntnis deutlich, nämlich wenn wir beten, wenn ich bete, dann habe ich es nicht nur mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit den Kunstgriffen des Satans. Erstens, der mich davon abhalten will, für andere zu beten, und zweitens, der mir vielleicht gar nicht so ein großes Interesse für den anderen gibt, dass ich für ihn bete, wenn ich das tue. Du kannst im Wort lesen, du kannst Predigten anhören, aber wenn das Wort, die Predigt nicht ins Herz geht, wenn das nicht ins Leben integriert wird, wenn dein Lebensstil sich nicht verändert als Christ, wenn kein Wachstum sichtbar wird, dann freut sich der Teufel, wenn er, weil er dich abgelenkt hat von dem, was Gott auch will, dass wir Jesus Christus, seinen Sohn, der in uns lebt, als Gläubige zum Ausdruck bringen. Ich habe mal ein Zitat von einem Prediger gehört, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber er sagte, wenn du betest, zittert der Teufel. Und dazu habe ich einen Artikel gefunden aus der Zeitschrift Gemeinde und Mission. Und da möchte ich, weil das in die gleiche Richtung geht, euch vorlesen. Stehlt die Zeit, der unheimliche Auftrag. Der Autor ist davon unbekannt. Der Teufel hat eine weltweite Versammlung einberufen, also, das stellt sich jetzt dieser Autor so vor, der diesen Vers aus dem Epheser 6 vor Augen hat, in dem es heißt, dass der Teufel Kunstgriffe anwendet, um uns von dem Ziel abzubringen, das Gott hat, ihn zu ehren, also Gott zu ehren. Danke, Michael. Der Teufel hat eine weltweite Versammlung einberufen. In der Eröffnungsansprache sagt er zu seinem Dämonen, wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Gemeinde zu gehen. Wir können sie auch nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen. Wir können sie aber davon abhalten, dass sie eine persönliche Beziehung voller Liebe zu Jesus entwickeln und beten. Wenn Sie dieses Verhältnis zu Jesus Christus vertiefen, dann ist unsere Macht gebrochen. Und wenn Sie beten, sind wir in Gefahr. Also lasst Sie in die Gemeinde gehen, lasst Ihnen Ihren Lebensstil, aber stehlt Ihre Zeit, sodass Sie diese tiefe Beziehung zu Jesus Christus nicht aufbauen können. Und dass sie auf gar keinen Fall beten. Das ist mein Auftrag an euch, ihr Engel der Unterwelt. Lenkt sie davon ab. Der ganze Artikel, der jetzt auf so eine Seite passt, liegt auch hinten aus, den zweiten Teil könnt ihr dann auch mitnehmen, wenn es euch interessiert, und zu Hause lesen. An der Stelle auch der Verweis zur letzten Predigt am letzten Sonntag über die Strategien des Teufels zur Verführung der Christen. Am Beispiel von der Eva beim Sündenfall. Und ich habe mir da aufgeschrieben, Manfred, von was bist du am meisten fasziniert? Das hat der Friedemann sehr herausgestellt, wie die Eva vom Teufel fasziniert war. Und von dem, wie er auch heute noch in der Welt handelt, nicht nur mit Einzelnen, sondern als System. Von was bist du am meisten fasziniert? Was machst du als erstes am Morgen? Und mit wem, oder nicht mit wem, sondern mit was gehst du abends ins Bett? Mit wem, das wisst ihr ja. Aber mit was, das ist eine gute Frage. Aber zurück zum Beten. Beim Beten unterscheidet die Bibel das persönliche Gebet und das öffentliche Gebet oder das Miteinanderbeten. Und wir sollen im Kämmerlein anfangen zu beten und zu üben. Wisst ihr, wie Kinder anfangen zu üben, das Beten? Und wir lächeln dann oft darüber, aber die beten in Reime. Kindergebete sind in Reime. Jedes Tierlein hat sein Essen. Oder so ähnlich am Tisch. Und so fängt man an zu beten, dass man hineinwächst in eine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus, wenn man ihn kennt, oder zu Gott, wenn man ihn sucht. Und im Kämmerlein geschieht das am besten. Da können wir Gott gegenüber so sein, wie wir sind. Und solches Vertrauen, das wir da entwickeln, können wir dann auch ins öffentliche Gebet mit hineinnehmen, wenn wir miteinander beten. Ich habe mal das Gebet in drei Teile unterteilt. Erstens das Loben und Danken. Du lobst Gott dafür, wer er ist und wie er ist. Und du dankst ihm dafür, was er tut im eigenen Leben und oder im Leben eines anderen. Ein Beispiel. Ich kann mir morgens sagen, du Herr bist mein Schöpfer. Dich preise ich. Das ist ein Unterschied zwischen ich preise dich und dich preise ich. Weil dann konzentriert sich das Gebet auf Gott, auf den Herrn. Danke, dass du mich kennst und mich erforscht. Nicht, weil du nicht schon alles weißt über mich, sondern weil du das mir dann auch mitteilen willst. Wenn ich in deinem Wort lese und wenn ich mit dir Dinge abspreche. Das zweite ist die Bitte für mich. Und ich meine dann nicht, Herr, gib mir, Herr, schenke mir, Herr, tue das. Sondern die Bibel gibt uns da auch Anleitung zum Beten. Zum Beispiel ist es unschwer zu erkennen, woher dieses Gebet kommt. Erforsche mich, Abba, lieber Vater. Und auch darin, wenn du den Namen Gottes nennst, heute war bei mir auf der Liste am 16. der Gottesname Yahweh Roi. Das heißt, der Herr sieht. Der Herr ist ein guter Hirte. Dann bist du in einer Beziehung zu Gott. Erforsche mich aber, lieber Vater, zeige mir deine Gedanken, prüfe mich, prüfe mein Herz, ob es auf gutem Wege, nee, andersrum, ob es auf bösem Wege, falschem Wege, sündigem Wege ist, und führe es auf deinen, den ewigen Wert. Unschwer ist zu erkennen, dass das aus dem Psalm 139 stammt. Übrigens, die Schatzkammer Davids hat Spurgeon ein Buch geschrieben oder eine Reihe von Büchern geschrieben. Die Schatzkammer Davids ist, dass er uns Gebete hinterlassen hat, die wir zu unseren eigenen machen können. Psalm 139 ist ein großartiger Psalm, den wir Gott auch, den wir im Gebet auch persönlich benutzen können. Und der dritte Teil des Gebets ist dann die Fürbitte. Auch für Lucian bitte ich, dass er Mut und Gelegenheiten findet, Menschen, für die er betet, ein Zeugnis zu sein. Das sage ich, weil ich das mit Lucian abgesprochen habe und er auch für mich betet. Dass ich in diesem Kurs, den wir gerade miteinander machen, einen evangelistischen Lebensstil lernen, dass ich damit Barmherzigkeit und Sanftmut den Geschwistern begegne und ihnen nicht irgendetwas Westliches überstülpen möchte, sondern auf sie eingehen möchte in ihrer Kultur und ihnen Ermutigung sein möchte in diesem Kurs. Schauen wir noch an, wie Paulus gebetet hat. Und da Philipper 1, die Verse 3 und 4. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden für Bitte tue. Und dann in Vers 9 sehen wir, wie er betet. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr laute und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Das sollten wir nachahmen. Von Paulus möchte ich lernen. Man nennt es Modelllernen. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite, Epheser 6, Vers 19 und 20, sehen wir, wie er um Fürbitte für sich bittet, die Epheser. Ich fange schon an, in Vers 18 zu lesen, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Hat er jetzt die Epheser gebeten, dass er bewahrt wird oder aus der Gefangenschaft in Rom befreit wird? In den zwei Korintherbriefen und vor allem in der Apostelgeschichte sehen wir, was er erlebt hat in Bedrängnis und Nöten, in Schiffbruch unter Räubern, gesteinigt zu werden. Und besonders eindrücklich immer wieder, wenn ich zu dieser Stelle komme in Apostelgeschichte, wo berichtet wird auf der ersten Missionsreise, wie er in Lystra war und die Juden ihn gesteinigt haben und wie einen Hund aus der Stadt geschleppt haben. Als sie meinten, er sei tot. Und er wieder zu Bewusstsein kam. Und der den Schwanz eingezogen hat und sich davongeschlichen hat. Nein, das hat er nicht gemacht. Er ist zurück in die Stadt gegangen. Also, wenn ihr um Bewahrung betet, auf meiner nächsten Rumänienreise ist das okay. Ich will das nicht jetzt negativ bewerten, aber es geht um mehr. Es geht darum, dass Gott mir sein Wort in den Mund legt, so wie es für die Rumänen wichtig ist, um ihnen das ganze Evangelium zu verkünden. Nicht, dass sie sich auf ihre Errettung ausruhen oder auf ihrer vermeintlichen Errettung, sondern eine biblische Gemeindesicht bekommen, in dem jeder einander dient mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Und dass sie den Auftrag Christi erkennen, in ihrer Umgebung Zeugnis zu sein und hinzugehen in diese Stadt mit 250.000 Einwohnern und dort das Evangelium weiterzugeben. Das ist das ganze Evangelium. Das ist die frohe Botschaft an diese Welt. Und darum bittet Paulus, als er in der Gefangenschaft in Rom war. Er hatte ja noch Pläne, dass er auch nach Spanien gehen könnte. Aber er hat es Gott überlassen und nicht extra aufgerufen. Also, liebe Geschwister, hört her, also ich muss noch nach Spanien und betet darum, dass der Kaiser mich da wieder freilässt aus der römischen Gefangenschaft. Das ist dann ja auch passiert. Wir wissen es nicht genau, aber irgendwann wurde Paulus nochmal für 2 Jahre wahrscheinlich freigelassen und dann hat er nochmal auf Kreta evangelisiert und dann hat er den Titus später dort auch hingeschickt, weil er dann nur kurze Zeit war und versäumt hat oder nicht Älteste einsetzen konnte. Okay, Jakobus 5, Vers 16 noch an der Stelle, betet füreinander. Da wird es ausdrücklich von Jakobus gesagt, dass man füreinander beten soll, zwar in dem Zusammenhang, wenn jemand krank ist, aber ich meine, das betrifft jedes persönliche Anliegen, für das wir auch beten können füreinander. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, Gesinnung und Haltung beim Beten. Und das muss ich noch ganz kurz machen. Gerade mit Jakobus 5, Vers 16 fange ich an. Ernstliches Gebet steht in dem Zusammenhang, hat diese Verheißung, dass es viel vermag. Die Lehre Jesu in Lukas 18, Vers 1, sagt Jesus, es ist nötig, alle Zeit und nicht nachlässig zu werden im Gebet. Paulus sagt am meisten dazu, 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass, Römer 12, seid beharrlich im Gebet, Kolosser 4, seid ausdauernd im Gebet, und im Philipperbrief haben wir gesehen, dass er die Fürbitte mit Freuden tut. Das kann ich von mir nicht sagen, dass ich mich freudig zur Fürbitte hinknie oder hinsetze und eine Gebetsliste bete. Da muss ich mich dazu überwinden, aber dann, wenn ich eingestiegen bin, dann kommt auch Freude auf, dass ich mit dem lebendigen Gott sprechen kann und dass ich Geschwister und unerrettete Menschen vor diesen lebendigen Gott bringen kann und um Barmherzigkeit, Friede und Liebe für sie beten kann. Dass Gott das in ihrem Leben tut. Dann Petrus sagt auch, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Und David sagt im Psalm 40, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Und in Psalm 86, im Gebet möge das Herz auf das eine gerichtet sein, dass ich deinen Namen fürchte. Herr Zebaoth, Herr Zebaoth ist der Herr der himmlischen Heerscharen. Und dieses Bewusstsein beim Beten, da steht nicht der Teufel hinter mir und packt mich und hält mich ab. Da steht der Herr der Heerscharen hinter mir, der mich ins Gebet auch führen und leiten möchte. Drittens, betet miteinander. Dazu die Stelle, die uns eher von der Verheißung her bekannt ist. Matthäus 18, Vers 19 und 20. In Vers 20 heißt es, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mit in ihrer Mitte. Aber Vers 19 gibt diese großartige Verheißung. Und Jesus sagt es, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Und in den Abschiedsreden, nach der Fußwaschung im Johannes 14 sagt Jesus zusätzlich zu dieser Verheißung, Johannes 14, Vers 13, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also das Gebet miteinander hat eine große Verheißung. Und die Praxis der Apostel und der ersten Gemeinde, als sich 3000 Menschen bekehrt haben, Apostelgeschichte 2, heißt es, sie blieben beständig in den Gebeten. Und das ohne Paulus. Und dann mit Paulus sehen wir in Milet, traf er sich mit den Ältesten von Ephesus, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Und das war nicht eine Ausnahme. Das war seine Praxis in den Gemeinden und für die Gemeinden, wenn er ihnen einen Brief schrieb und wenn er eine Zeit lang mit ihnen gelebt hat. Und in Ephesus hat er 3 Jahre verbracht. Diese paar wenigen Verse aus dem Wort Gottes bezüglich des Füreinander und Miteinander Betens sind beeindruckend. Die sind für mich herausfordernd. Die sind für mich faszinierend. Aber dabei soll es ja nicht bleiben, dass ich etwas bewundere von Gott, sondern es soll in meinem Leben sichtbar werden. Deswegen komme ich zum Schluss zur Anwendung dessen, was wir heute überflogen haben. Erstens, persönliches Gebet füreinander. Geh in dein Kämmerlein. Bete für und mit deinem Ehepartner. Die wichtigste Person und der wichtigste Unterstützer und Unterstützerin auf dieser Erde. Bete für und mit deinem Ehepartner. Und wenn du keinen hast oder keinen mehr hast, dann such dir einen Gebetspartner. Oder fang auch ganz zaghaft an im Hauskreis für die Anliegen der Geschwister, die sich dort treffen, zu beten. Das ist Ermutigung, mit anderen zu beten. Das kommt nicht nur an bei Gott an, sondern auch bei den anderen als Ermutigung, und eure Beziehungen werden darin gestärkt. Euer Vertrauen zueinander wächst. Konkret, verdopple deine Gebetszeit. Wenn dir das schwerfällt, wo soll ich das alles noch unterbringen, mache ich einen weiteren Vorschlag. Halbiere deine Internetzeit. Zweitens, die zweite Anwendung, das Gemeindegebet. Miteinander beten. Für was kann man da denn beten? Weniger für persönliche Anliegen, aber für Anliegen, die Gott interessieren in dieser Welt. Für Mission, dass sein Evangelium hinausgetragen wird. Nicht nur in unsere Stadt, sondern in unser Land und in unsere Welt. Wir sind das größte Missionsfeld inzwischen. Es ist erschreckend, was sich gerade politisch und überall tut, gegen das Evangelium. Und da sollten wir beten. Und dann natürlich auch für die, die wir konkreter unterstützen, wie Oliver auch Koschmi das erwähnt hat. Oder für die, die jetzt im Ruhestand nicht aufhören mit missionarischem Leben. Also Willi und Maresi Manale, Daniel und Andrea Manale zum Beispiel. Wir können auch im Gemeindegebet für die verfolgten Christen beten und nicht nur: Herr, segne alle verfolgte Christen und bewahre sie. Wir können für die Regierung und die Regierungen beten. Wir können für Israel beten. Wir werden sogar dazu aufgefordert. Wir können für die Völker und Länder dieser Welt beten. Soll, glaube ich, 200 geben. Wenn du jeden Monat für ein Land speziell betest, wie lange brauchst du dann, bis du durch die 200 Länder gekommen bist? Kannst du zu Hause ausrechnen. Das können wir im Gemeindegebet machen. Und denk daran an diese Verheißung, die Gott da uns auch heute aufgezeigt hat. Wenn zwei oder auch mehrere über eine Sache eins werden, dann gibt er diese Verheißung, dass er das besonders hört. Das, was wir sonntags nach der Predigt machen, ist kein Gemeindegebet. Das, was wir da brauchen fürs Gemeindegebet, ist ein Team von Betern, die eine Liste machen von Gebetsanliegen, für die man beten kann, wenn man sich trifft. Und die motivieren zum Gebet. Denn ihr wisst, der Satan ist aktiv. Also eine positive Eigenschaft hatte er, ist fleißig. Nur in die falsche Richtung. Und wenn die Ältesten das entscheiden, dass das auch wieder neu eingeführt wird, ein Gemeindegebet, dann wäre ich der Erste, der mitmacht. Und der Olli wird der Zweite. Stimmt? Und diese Gebetsnacht vor einem Monat an Ostern, das war ein guter Anfang. Aber wenn das eine Jahresaktion für dieses Jahr bleibt, drittens und dann zum allerletzten Schluss, lest Bücher. Das ist wertvoller wie das Internet abgrasen. Lest Bücher, heute möchte ich zwei vorschlagen, zum Gebet von Brüdern, die Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht haben. Das ist zum einen nach dem Amen bete weiter, im Alltag mit Jesus unterwegs sein von Hans-Peter Reuer, dem Leiter der Fackelträger, der vor ein paar Jahren am Dachstein mit dem Gleitschirm tödlich verunglückt ist. Da ist Tiefe drin in diesem Buch. Tiefe von Erfahrung mit dem Herrn Jesus, die er in seinem Leben gemacht hat und die er in diesem Buch weitergibt. Nach dem Amen bete weiter und der Klassiker von Ole Halsby vom Beten. Eine kleine Schule und wisst ihr, diese Bücher sind nicht so dick wie die amerikanischen. Das ist vom Norweger und das ist von dem Deutschen. Die Amerikaner haben das Problem, dass sie sich x-mal wiederholen und dann 250 Seiten schreiben, was man auf 60 Seiten zusammen sagen könnte. Also zwei Bücher oder auch zu anderen Themen habe ich hinten im Flur, wo es zum Gemeindebüchertisch geht. Also die könnt ihr bei Regine oder Herbert bestellen. Habe ich einen kleinen Büchertisch von Gebrauchbüchern aufgebaut, also sehr gute Bücher, die ich nicht mehr benötige. Weise noch darauf hin, dass man hinten als eine Person, glaube ich, sich da auch aufhalten darf. Also achtet darauf. Seid ermutigt zum Gebet füreinander und miteinander. Ich bete noch. Herr, wir haben eine Fülle an Anstößen in deinem Wort und auch heute konzentriert etwas vom Gebet gehört. Und ich bete, dass du uns hilfst, den persönlichen Einstieg dazu finden und den ersten Schritt zu tun. Amen.